Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit Jahren heißt es, die Bienen sterben. Im letzten Winter ist in der Schweiz jedes zweite Bienenvolk verschwunden. Das heißt, 100.000 Bienenvölker starben. Das rief sogar den Bundesrat auf den Plan. Er beschloss die Schaffung eines nationalen Bienengesundheitsdienstes. Auch in anderen Teilen der Welt sterben die Bienen. Warum? Und was heißt das für uns Menschen? Der bekannte Schweizer Regisseur Markus Imhof ist dieser Frage nachgegangen. Sein Film «More than Honey» ist ab heute in Schweizer Kinos zu sehen. Markus Imhof ist jetzt Gast von Susanne Brunner.
Das Tagesgespräch.
Markus Imhof, wie filmt man ein Bienchen?
Ja, sie sind ja sehr klein und man muss näher
her. Ich denke, schon ein Foto zu machen, finde ich schwierig, wenn sie so schön auf einem Blümchen sitzen oder so.
Also Bienen auf einer Blume zu finden, ist fast schwieriger als andere Sachen, weil wenn man wartet auf die Blume, bis eine kommt, braucht man viel Material. Und wenn man eine herlocken will, hat sie vielleicht einen anderen Bienenberuf und will gar nicht sammeln. Dann war sie eine Wächterbiene und dann sticht sie einen. Also jede Biene hat ja einen eigenen Beruf im Volk. Und bis man dann die findet, die gerade auf dieser Blume Honig oder Nektar saugen, wo man gerade Kamera drauf hat, ist gar nicht so einfach. Es klingt lächerlich, dass das, was am einfachsten ist, so schwierig ist. Aber natürlich, wenn es fliegt, ist es noch schwieriger.
Jetzt haben Sie ja nicht nur einfach ein Bienchen müssen filmen für den Film «More than Honey», sondern ganze Völker. Jetzt muss ich Sie ein fragen, wie Sie das gemacht haben. Dass ich eben offenbar neben Blümchen warten, das ist nicht gegangen.
Also wir haben ein Bienenstudio gehabt, wo wir mit einem Team von 10 Leuten und Teil mehr Bienen gefilmt haben. Wir haben 15 eigene Völker gehabt.
Also ein Bienenstudio, wirklich Filmstudio mit Bienen?
So. Ja, in einer alten Fabrik in Wien mit viel mehr Hektaren so verwildertes Gelände drumherum haben wir unsere Bienen aufgestellt gehabt, von verschiedenen Rassen, weil die ja je nach dem Film müssen Darsteller sein von diesen verschiedenen Rassen. Dann haben wir einen Bienenflüsterer gehabt, der die betreut hat.
Was würden Sie jetzt vielleicht auch noch sagen?
Also es gibt ja Pferdeflüsterer.
Genau,
also der hat nicht wirklich können mit den Bienen reden, aber hat können sich ausdenken, was wahrscheinlich jetzt dann passiert. Also wenn man ein Bienen filmen wo Pollen abstreift im Stock, dann muss man halt schauen, wo kommen sie rein, in welchem Volk. Man kann es jetzt nicht am Morgen früh machen, weil die müssen jetzt erst sammeln. Dann haben wir es im Studio vorbereitet mit einer leeren Wabe und der Bienenflüsterer ist umgegangen und hat geschaut und hat dann Wabe rausgenommen aus Stück, wo jetzt gesucht, wo ist jetzt eine Biene, die mit Pollenhäuschen heimkommt und hat dann die schnell ins Studio gebracht und haben wir ein paar Sekunden, ein paar Minuten Zeit gehabt, in der Hoffnung, dass wir noch rechtzeitig kommen, bis sie die Hosen abzieht.
Und der Bienenflüster, man stellt sich das so vor, so jemand, wo, wie, aus einem Indianervolk vielleicht?
Ja, er ist ein Kauz, er sieht ein bisschen aus, wie wenn er irgendwann aus den Wäldern kommt, aber schreibt eine Dissertation über ein philosophisches Thema. Also ist ein sehr wichtiger Mann im Hintergrund. Und natürlich der Kameramann auch.
Der Attila Boa.
Attila Boa, das ist ein Schweizer Kameramann, der in Wien lebt. Und wir haben sehr viel komplizierte Kameras gebraucht. Also die eine Kamera, wir haben mit 300 Bildern fliegende Bienen gefilmt, 300 Bilder pro Sekunde. Ein normaler Film ist mit 25 Sekunden, also eine Sekunde macht dann 12 Sekunden Film. Aber die eine Sekunde muss man finden. Und wenn man sie nicht findet, dann löscht die Kamera gerade wieder alles. Also man muss nicht sagen Action, sondern man muss sagen Stopp. Und das ist ziemlich heikel. Und dann sitzt man dann lang und hofft, dass es jetzt passiert ist im richtigen Augenblick.
Also Sie sind ja Jahre jetzt auch dran gewesen. Ist ja nicht etwas, was Sie jetzt einfach gerade in ein paar Tagen gemacht haben.
Ja, die ganze Arbeit war 5 Jahre gewesen. Und gefilmt haben wir während 2 Jahre. Ein Jahr bin ich voraus um die Welt gereist, um das Ganze zu recherchieren. Also mit dem Kugelschreiber und einer kleinen Videokamera. Dann hat es ein Jahr gebraucht, um das Geld zu finden. Dann eben 2 Jahre filmen und ein Jahr im Schneidraum.
Sie arbeiten sonst, Markus Imhof, mit Schauspielerinnen. Wie sind die Bienen im Vergleich?
Also es gibt auch Schauspielerinnen, die können stechen, aber...
Sie sind viel gestochen worden in dem Fall, also von den Bienen, meine ich jetzt.
Von den Bienen, ja, sind wir öfters gestochen worden. Aber man kann natürlich den Bienen keinen Befehl geben. Also man muss hoffen, dass man das eben verwünscht, wo man denkt, dass sie dann bald machen. Und einige Sachen kann man provozieren. Also zum Beispiel etwas vom Schwierigsten war der Hochzeitsflug von der Königin. Da haben wir müssen natürlich eine Königin selber züchten, wo man gewusst hat, wann schläft sie und wann will sie auf den Hochzeitsflug gehen. Und haben dann an einem Ort, wo Drohnen sich versammeln. Die versammeln sich jeden Tag zwischen 3:30 und 4:00 am gleichen Ort und warten, bis eine Prinzessin ins Fliegen kommt. Haben wir einen Turm gebaut, einen 10 Meter hohen Turm. Und haben dann mit einem Wetterballon, mit Königinnenduftstoff, haben wir aus 30 Meter Höhe Drohnen runtergelockt auf unsere Höhe und haben dann 1,5 Wochen geschafft für 36 Sekunden Film.
Also, die Grundlagen vom, wie Bienen leben, wenn sie fliegen, wenn Prinzessinnen unterwegs sind, wenn Drohnen unterwegs sind, machen sie muss, haben sie das alles für ihren Grossvater, ihre Bienen gehabt?
Also der Grossvater hat mir so Basiswissen beigebracht, aber hat natürlich müssen richtig einschaffen dann in das Thema. Meine Tochter und mein Schwiegersohn sind beide Bienenforscher in Australien und dort habe ich meine Reise angefangen. Und dann natürlich auf dieser ganzen Reise lernt man immer mehr und man lernt heute noch so ein kompliziertes Thema.
Über das Sterben von Bienen redet man seit einem Haufen Jahren. Ich weiss auch, im Tagesgespräch haben wir 2007 sind wir bei der Bienenforschungsanstalt in Liebefeld. Wann ist das Bienensterben für Sie ein Thema geworden?
Also 2008 war in Süddeutschland ein grosser Unfall, wo 15'000 Völker umgekommen sind. Aber dort hat man eigentlich gewusst, das ist wegen einem Pestizid. Schon ein bisschen früher. Eigentlich so vor 6-7 Jahren hat es angefangen und ich habe natürlich durch meine Tochter und meinen Schwiegersohn da die Informationen immer relativ schnell und detailliert bekommen. Und die Frage war, gibt es ein Smoking Gun? Also irgendein Grund, sieht man auch immer noch eine Pistole, die raucht und dann könnte man den Täter fassen. Aber es ist eben viel komplizierter. Es kommt immer wieder in der Zeitung, heisst, jetzt ist herausgefunden worden, warum Bienen sterben. Aber wenn man es ganz genau anschaut, ist es eben eine ganze Palette von Gründen, die daran die Schuld ist.
Und Sie filmen auch eine ganze Palette von Menschen, die mit zu tun haben. Ich könnte vielleicht eine Szene sagen, das ist eine gigantische Mandelbaumplantage in Kalifornien. Ich sage gigantisch, weil es gibt eine Szene, wo man mit dem Flüger darüber fliegt und einfach sieht, was die Dimensionen sind von dieser Plantage. Und man hört am Anfang ein lautes Summen von diesen Bienen und dann ein Mann, der sagt, that's the sound of money. Also der Ton von Geld, der Mann heisst John Miller und wenn man den anschaut, denkt man, das ist absolut das, was wir uns vorstellen vom schlimmen Klischee von einem Amerikaner. Ist der recht?
Ja, der ist recht. Er ist ein überzeugter Republikaner, auch Mormon. Ich weiss, was der wählt jetzt. Aber das Spannende an ihm das ist, dass er eigentlich immer selber kann analysieren, was passiert und eigentlich weiss er, dass er selber schuld ist am Bienensterben und trotzdem sagt er, ich kann aus dem fahrenden Zug nicht aussteigen, weil ich will Geld verdienen und ich muss meine Mitarbeiter zahlen und es kommt mir nicht in den Sinn, dass ich könnte ja vielleicht ja zum Lokführer führen gehen und sagen, fahre ein bisschen langsamer.
Wie haben Sie denn den gefunden?
Auf meiner ersten Recherchereise im ersten Jahr hat mir ein Imker zum anderen weitergereicht und als ich den gefunden habe, ich natürlich gewusst, der ist es.
Und ein Imker, also das muss man sich nicht vorstellen, wir haben ja so ein Bild der Imker, der vielleicht im Anzug vielleicht auch gar nichts oder mit diesen Bienen redet und so ein paar Häuschen hat. Also das ist ein industrieller Imker, vielleicht können Sie das beschreiben oder wie das aussieht für die, die das nicht wissen.
Also der hat 15'000 Bienenvölker, wo er mit grossen Lastwagen und Anhänger da durch den ganzen Kontinent fährt. Wir haben eine Fahrt so mitgemacht, 2700 Kilometer in 2 Tagen und einer Nacht, wo man eigentlich nur zurückklicken kann, wenn man die Fahrtenbücher fälscht. Und man muss immer fahren, damit es ein bisschen Wind gibt, dass die Bienen kühlt, weil wenn der in einen Stau reinkommt oder irgendwann mit einem Verkehrsunfall, dann könnte es die ganze Ladung dann verbrennen und würde die umkommen.
Und für Bienen ist es offenbar eine Qual, weil die können zum Beispiel nicht aufs WC.
Genau, das habe ich auch nicht gewusst, dass das Also die sind sich natürlich gewöhnt, dass sie immer rausfliegen. Sie sind, alle Fluglöcher sind offen, aber es hat ein Netz drüber. Und dann kommen sie natürlich raus und hängen dann am Netz. Und wenn es zu heiß wird, dann halten sie an einem Carwash, also an einer Autowaschanlage, und spritzen das Ganze ein bisschen ab und fahren weiter. Und fahren, trinken möglichst wenig, dass sie möglichst nicht gehen müssen. Bisschen.
Also das heisst, die Bienen sind... Die Bienen sind eigentlich Sklavinnen?
Ja, also zwischen Sklaven und dem Chaplin in Modern Times am Förderband, wo sie einfach rennen und hinten anschauen, dass sie hinten ankommen. Ja.
Sie haben gesagt, dem John Müller ist es eigentlich klar, was er macht. Also er sagt einfach, ich kann nicht anders als das kaputt machen, was schlussendlich seine Lebensgrundlage ist.
Ja, also er verdient natürlich viel Geld. Also wenn die Bienen... Ein Bienenvolk in den Mandeln für 4 Wochen kommt $150 über.
Also zum die Mandelbäume bestäuben?
Zum die Mandelbäume bestäuben. Und ohne die Bienen gäbe es keine Mandeln. Und es kommen ja 80% oder 90% von allen Mandeln auf der ganzen Welt kommen aus diesen Plantagen von Kalifornien. Und das ist natürlich, wenn einer 15'000 Völker hat, mal $150, gibt es also eine ziemliche Zahl.
Und gleichzeitig, also es werden ja Pestizide werden eingesetzt, dass dort diesen Bienen nicht geht, jetzt mal abgesehen vom Transport. Und dann ist es eine Monokultur, das heisst, die Bienen haben eigentlich nichts anderes als Mandelblüten, die sie haben zum Bestäuben.
Der Nektar von den Mandeln ist sehr bitter, den kann man nicht einmal, der wird nie geschleudert, also die mit den Bienen selber fressen, aber sie haben dann 4 Wochen nichts anderes. Unkraut wird mit Unkrautverdirgungsmittel vernichtet darunter, weil die Bienen sollen ja das bestäuben, was sie zahlt sind dafür. Also sie sollen nicht aufbuckeln, die schön, die ihnen viel besser gefallen. Also es gibt einfach gar keine andere Blüte als Mandeln. Und nach der Mandelblüte, wenn man die Bienen dort lassen würde, würde es verhungern, weil es gibt nichts anderes. Dann müssen sie wegtransportiert werden in die nächste Monokultur. Das sind dann nachher Krise, nachher Äpfel, Washington State, Äpfel und so weiter. Und am Schluss nach North Dakota für Klee.
Ich möchte noch ein anderes Beispiel aus dem Film sagen. Sie haben in China eine Landschaft gefilmt, wo es überhaupt keine Bienen mehr hat, wo die ausgestorben sind, wo Menschen die Pflanzen oder die Bäume bestäuben. Warum gibt es dort überhaupt keine Bienen mehr?
Also wir haben Recherchen gemacht in 4 verschiedenen Provinzen in China und haben Handbestäubung recherchiert. Und wir haben den Ort ausgesucht, weil die eine Frau eine Art wie selber eine Bienen ist. Also sie geht Pollen holen im Süden und bringt sie in den Norden. Und dort hat es so viel Pestizide, dass es einfach keine Bienen mehr hat. Wenn man sie herbringen würde, würden sie eventuell draufgehen. Oder auf jeden Fall nach einer Woche hätte es auch nichts mehr zu fressen, müsste man sie wieder zurücktransportieren. Und dann ist es billiger, wenn man die Leute zahlt, die auf die Bäume klettern.
Haben Sie mit so Leuten geredet? Meine, wissen Sie überhaupt, was ein Biali ist?
Ja, es gibt sogar Leute, die meinen, sie machen es besser als Bienen. Aber die Universität Peking hat Untersuchungen gemacht, wo sie vergleicht die Bestäubungsleistung von Bienen, Hummeln und Menschen. Und Menschen sind abgeschlagen auf dem 3. Platz.
Und die Bienen auf dem 1. oder die Hummeln?
Nein, die Bienen sind auf dem 1. Platz.
Dass man das überhaupt untersucht, ist ja eigentlich noch verrückt.
Ja, die Hummeln zum Beispiel gibt es ja in den Gewächshäusern auch Bienen. Wenn man also im Winter Eperien isst, dann ist das, weil man irgendwelche Bienen aus dem Winterschlaf oder aus der Winterruhe holt und in die Gewächshäuser bringt. Da denken die Leute auch nicht dran. Und nach 3-4 Wochen muss man die dringend rausholen, weil es würde draufgehen. Aber dort hat es manchmal auch Hummeln, und Hummeln machen viel die wüsteren Eperien. Die sind noch viel Gumpfi. Ein Bienli muss 6-mal auf die gleiche Blüte und dann 6-mal so einen Kreis machen auf der Blüte, damit die schön alle die gelben Pünktchen befruchtet werden, die ja eigentlich Nüsse sind. Und die Hummeln, die macht das ein bisschen oberflächlicher, und das gibt dann die asymmetrischen, so verkrüppelten Eperien, die man ja kennt.
Markus Imhoff, Sie haben sich lange mit dem befasst. Sie gehen in Landschaften, wo es gar keine Bienen mehr haben. Sie reden mit dem John Müller, der sich eigentlich bewusst ist, dass er mithilft, die Bienen kaputt zu machen und darum stehen auch die Lebensgrundlage. Es hat Szenen dort drin, wo man kaum glauben kann, wo ich jetzt würde fast sagen, sie sind wie aus einem Horrorfilm. Ist es Ihnen so gegangen? Oder wenn ich jetzt sage Horrorfilm, würden Sie mit dem einverstanden sein?
Ja, es ist, Sie erleben es so, weil ich probiere, Emotionen mit den Bienen aufzubauen und durch die ganzen Makroaufnahmen, dass man alle Szenen eigentlich einerseits aus der Menschensicht sieht, aber auch aus der Bienensicht. Und normalerweise haben die Leute ja eher ein bisschen Angst oder vor Insekten, und wir haben probiert, dass man die Bienen gerne haben kann, dass man ihnen gerne zuschaut, und das haben wir darüber gemacht, dass man sie in einer ganz leichten Slow-Motion filmt, wo ungefähr die Geschwindigkeit von Menschenbewegungen ergibt. Und wenn man dann sieht, wie die eigentlich schön sind und Pelzli haben und ihre Augen und so, dann ist es natürlich umso erschreckender, wenn man sieht, was mit ihnen passiert.
Es ist aber nicht nur das, was man mit den Bienen macht, sondern es ist, dass wir das überhaupt machen, oder?
Also man sieht, dass alles miteinander verhängt ist. Also Pflanzen können nicht leben ohne Insekten, und die Insekten nicht ohne Pflanzen. Und Menschen, die in der Revolution dann am Schluss noch dazugekommen sind, können ohne beide nicht leben. Und wenn man etwas anfängt zu stören, dann kommt das Ganze aus dem Gleichgewicht. Und wenn man das auf der ganzen Welt dann anschaut, dann sieht man, was für ein kompliziertes Netz von Abhängigkeiten und ich hoffe auch Verantwortlichkeiten eigentlich, was es gibt. Und das ist eigentlich spannend, das Thema. Also anhand von der Bienen zu erzählen, wie die Welt funktioniert.
Sie haben vorhin gesagt, der John Miller, der von der grossen Mandelplantage oder wo Bienen umeinander karren oder von Plantage zu Plantage, der geht nicht zum Lokiführer und sagt, hey, links immer. Aber wer ist denn der Lokiführer?
Wir alle. Also, wir alle sind ja irgendwie die Schuld daran, dass der Welt so gut geht. Und wir essen die Beeren zur falschen Jahreszeit und so weiter. Und es wird ja jetzt, wo alle sagen Krise, und jetzt muss man aus dieser Krise raus, und durch die Krise kommt man raus, indem man noch mehr wächst und noch mehr schneller. Und das ist eigentlich das gleiche System, wie die Krise entstanden ist. Und eigentlich müssen wir eben, also jeder muss ein bisschen schauen, wo hat er einen Zugang zum Lokiführer oder wo ist er selber der Lokiführer.
Also das heisst zum Beispiel eben, wir haben es gesagt, Erdbeeren im Winter nicht kaufen, das scheint nach etwas Banalem, das sagt man ja irgendwie auch schon, aber es tut einem weh, wenn man das Ausmaß sieht, oder nicht nur von dem Sterben, sondern von dem System, also gerade jetzt zum Beispiel die Bienen, die zum Teil nur noch überleben, weil man ihnen Antibiotika gibt, aber was das wieder dann für Auswirkungen hat, oder dass man sie schon so weit gezüchtet hat, dass man denkt, ja gut, oder überleben die dann überhaupt?
Ja, also es ist schwierig, quasi ein Rezept zu geben für jeden Zuschauer oder jeden Bürger, wenn er quasi da den Zug anhalten. Aber ich glaube, wenn der Mensch sich bewusst ist, dass er ein Bestandteil ist von dem ganzen Spiel auf der ganzen Welt, dann, oder man kann es vielleicht vergleichen mit einem Orchester, dass er ein Instrument spielt und die anderen spielen auch ein Instrument, dass man eigentlich gute Musik noch machen kann, wenn man auf der anderen hört.
Das würde sagen, wir sind den Bienen eigentlich ähnlicher, als wir vielleicht meinen.
Also ich weiss nicht, ob wir gleich gut sind in der Schwarmintelligenz. Also bei uns ist ja das Individuum eigentlich das Erste und das Wichtigste. Und das führt dazu, dass jeder für sich ja am meisten und möglichst schnell will. Und bei den Bienen ist es so, dass eigentlich das Leben vom ganzen Volk, vom ganzen Volk wichtiger ist als das Leben vom einzelnen Bienen. Das ist fast ein bisschen erschreckend. Aber es ist, es zeigt, dass nur eine Zusammenarbeit überhaupt dann, zum Überleben führt. Und solange jeder nur für sich schaut, dann, das heizt eigentlich dann die Loki an.
Wenn ich denke, als ich so geschaut habe, gewisse von diesen Szenen, ist ja auch die Welt der Bienen ist nicht immer nur so schön. Oder es hat ja auch etwas extrem Brutales. Auch. Oder also, ich habe gesagt, eigentlich als Bienenkönigin möchte ich nicht reinkarniert werden, weil sie, oder die fliegt einmal, dann ist sie den Rest von der Zeit, ist sie irgendwann oben rein, wird zwar umsorgt und so, aber sie ist nur noch eine Gebärmaschine. Oder? Und die anderen arbeiten sich zu tot, oder?
Ja, nein, es gibt noch schlimmere Beispiele. Also die Drohnen, die männlichen Bienen, im Herbst werden die umgebracht, weil man sie ja nicht mehr brauchen kann. Und die würden sonst nur den Winter durch Honig fressen. Und das will man nicht, also bringt man sie um.
Also die Natur auch da. Also, weil ich denke, wenn man irgendwie sieht, also Mensch, der eigentlich die Bienen umbringt, aber in der Natur ist es irgendwie auch so, irgendwie noch verrückt.
Also es ist alles im Hinblick auf das Überleben vom ganzen Volk. Und, aber es gibt dann auch eben wieder faszinierende Sachen, zum Beispiel die Honigbienen sind ja die einzige Bienenart, die im Winter überlebt, weil sie eben die Vorhärte haben. Sie sind im Sommer, haben sie 35 Grad im Stock, aber im Winter nur etwa 27, aber das müssen sie selber durch Heizen erzeugen. Sie sitzen da mit einem Klumpen zusammen und die äußersten Bienen zittern und machen durch das Zittern Wärme. Und wenn sie müde sind, werden sie abgelöst durch derjenige, die von innen kommen. Und ganz zuerst ist die Königin. Aber dass die da sich so abwechseln und der Winter durch sich gegenseitig heizen, ist natürlich schon eine Kooperation, die auch wieder faszinierend ist.
Und wir kennen das Vorbild nicht.
Ja. Genau.
Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja gut, oder? Über das Waldsterben hat man geredet. Und es ist dann eigentlich doch nicht wirklich etwas daraus geworden. Jetzt mit diesen Bienen, also die hat es ja in Nordamerika gar nicht gegeben, vor den Europäern dorthin sind. Es gibt den Wind, es gibt andere Insekten. Also geht unser Leben hängt davon nicht ab.
Der Wind tut nur Sättigungsbeilagen bestäuben.
Er hat auch Blüten.
Also Getreide oder Reis und so, also alle unscheinbaren Pflanzen, alle trockenen und unscheinbaren Pflanzen werden vom Wind bestäubt. Und alle bunten, farbigen, feuchten und duftenden Pflanzen werden von Insekten bestäubt. Und das, so entsteht das, was man eigentlich am liebsten auf dem Teller hat, also Gemüse und Früchte, und also das, was auch schmeckt. Und sogar, also der Klee wird ja auch von Insekten bestäubt.
Wo Kühe fressen.
Also wenn Kühe nur Gras fressen würden, wären sie wahrscheinlich ziemlich mager. Und im Hamburger hat es dann also eben kein Salat, keine Böle, kein Ketchup, kein Senf und Fleisch von Kühen, die nur Gras gefressen haben, nie Klee gesehen haben.
Und gewisse Vitamine, die uns würden fehlen.
Ja, klar. Also es wäre sehr traurig in unseren Teller und die Leute würden wahrscheinlich auch traurig in den Teller schauen.
Und wir müssen Angst haben, es gibt ein Zitat, man streitet zwar darum, ob das vom Einstein ist oder nicht, dass quasi 4 Jahre nachdem Bienen ausgestorben sind, dann ist es auch fertig mit uns. Und das klingt extrem dramatisch.
Wenn es jetzt wirklich gar keine Bienen mehr gibt und wir also nur noch die magere Kost hätten, wäre das wahrscheinlich auf die lange das nicht aushaltbar. Also ich hoffe, dass die Wissenschaft einen Rang findet, da noch Lösungen gegen die Varroamilbe zum Beispiel zu entdecken, oder dass die Agrochemie und die Landwirtschaft auch ein bisschen weiterdenkt. Also, als ich ein Gesuch gemacht habe bei dem Landwirtschaftsdepartement für Unterstützung vom Film, haben sie gesagt, ja, wir haben Bienen gehören eigentlich nicht so zu uns. Aber sie sind eigentlich,
also da in der Schweiz?
In der Schweiz, ja. Und also Bienen sind ein ganz wesentlicher Bestandteil von der Landwirtschaft. Und es ist natürlich ironisch oder zynisch, wenn man sieht, dass die Bienen in der Stadt fast wöhler ist und es ihnen besser geht, wo sie in den Bergen und in den Friedhöfen das ganze Jahr etwas zu fressen finden und kein Pestizid. Als dort in der Landschaft, wo wir Samstag, Sonntag wir uns gehen erholen. Und man muss irgendwie die Bauern auch überzeugen, dass Bienen eigentlich ein Haustier sind von der Landwirtschaft.
Also heisst eigentlich, find von den Menschen, von den Bienen nicht unbedingt die Milben, sondern halt schon der Mensch?
Ja, wir haben lange überlegt, wer ist der Protagonist von dem Film. Sind es eigentlich die Menschen oder die Bienen? Und wir haben ja ein Team gehabt, das Menschen gefilmt hat, und ein Team, das Bienen gefilmt hat.
Also man hat sich spezialisiert, sozusagen.
Ja. Und je länger der Film geht, desto mehr werden die Bienen die Protagonisten. Weil dort darum geht es. Und man müsste die Menschen ein bisschen umbauen, damit es den Bienen besser geht, damit es den Menschen wieder besser geht.
Der Film ist ein Anstoß dazu. Markus Imhof, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.